Deutschlandfunk, Kultur heute.
Schon letztes Jahr, als sich der Mauerfall zum 30. Mal jährte, wurde deutlich, dass das Zusammenwachsen von Ost und West eine Baustelle ist. Von der Euphorie der ersten Wochen war jedenfalls schon nach spätestens anderthalb Jahren nicht mehr viel zu spüren, als zum Beispiel im Mai 1991 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in Halle mit Eiern beworfen wurde. Arbeitslosigkeit, enttäuschte Erwartungen, das Vorgehen der Treuhand, das alles schaffte kein Vertrauen in ein gleichberechtigtes Zusammenleben, auch nicht eine Politik und Wirtschaft, in der wichtige Posten mit Personal aus dem Westen besetzt wurden. Vor allem aber gingen vertraute Lebenswelten verloren. Die britische Historikerin Mary Fulbrook sagte dazu im Deutschlandfunk:
Viele Bürger und Bürgerinnen der nun sogenannten fünf neuen Länder wussten gar nicht mehr, wie sie ihre früheren Lebensläufe bewerten sollten. Manche fühlten sich ihrer eigenen Vergangenheit beraubt. Ist diese Behauptung des ganz normalen Lebens nur als Ostalgie in einer Zeit rapide zunehmender Arbeitslosigkeit, als Ausdruck von Unsicherheit, Angst um die Zukunft oder sogar Minderwertigkeitsgefühlen abzuwerten? Oder ist vielleicht noch etwas dabei, was man eventuell näher untersuchen sollte?
Die Ausstellung Umbruch Ost – Lebenswelten im Wandel untersucht, wie der Alltag nach den verlorenen Lebenswelten ausgesehen hat. Der Historiker Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin, hat diese Ausstellung konzipiert, die aus 20 Tafeln im Posterformat besteht, die sich mit dem Alltag der deutschen Einheit seit 1990 beschäftigen. Ich habe Stefan Wolle gefragt, wie rasant sich eigentlich das Leben geändert hat seit 1990.
Der Wandel war sehr rasant. Das begann ja im Grunde am 1. Juli 1990 mit dem neuen Geld. Also die Einheit wurde hergestellt auf wirtschaftlichem, sozialen und rechtlichem Gebiet. Und das war eben eigentlich schon der große Bruch, der alle diese Probleme schon mit sich brachte, diese Probleme ökonomischer Art, die waren damals alle abzusehen.
Aber um nochmal auch auf den Titel der Ausstellung zurückzukommen, Umbruch Ost. Also zum einen macht das ja klar, dass es den Umbruch vielleicht doch viel mehr in den neuen Bundesländern gegeben hat und auf der anderen Seite, dass es ihn eben gegeben hat. Also wie stark war denn dieser Umbruch jetzt so mit dem Rückblick 30 Jahre danach?
Also den Umbruch hat es nur im Osten gegeben. Im Westen hat sich ja eigentlich so gut wie gar nichts geändert. Für die Menschen, für das reale Leben der Leute hat sich wenig oder gar nichts geändert. Das betraf ausschließlich die DDR. Und da war dieser Umbruch wirklich radikal und total. Es hat sich so gut wie alles geändert. Innerhalb kürzester Zeit das Währungssystem, das Sozialsystem, die Arbeitswelt, hat sich die ganze Welt geöffnet. Man konnte auf einmal durch die Welt reisen, man konnte sich alles an Zeitungen und Büchern kaufen, was einem bisher verboten gewesen ist. Für mich persönlich war das vor allen Dingen die Zeit der Stasi-Aufarbeitung. Ich habe da viel im Archiv gesessen bei der Stasi und habe mich da mit der Aufarbeitung beschäftigt, vor allen Dingen. Parallel gab es natürlich diese ganzen ökonomischen und beruflichen Probleme, weil viele Betriebe ihre Existenzaufgaben sehr schnell, und zwar Riesenbetriebe, viele Institutionen, Akademieinstitutionen beispielsweise, wissenschaftliche Einrichtungen hörten auf zu existieren oder gingen in solche traurigen Übergangsgesellschaften ein. Natürlich wurde der gesamte Partei- und Staatsapparat aufgelöst und die vielen Mitarbeiter dort mussten sehen, wo sie bleiben, ganz zu schweigen von den militärischen Einrichtungen und der Stasi und so weiter. Die Leute mussten ja auch sehen, wo sie bleiben und sich irgendwie neue Arbeiten suchen. Also Soziologen gehen davon aus, dass ungefähr 2/3 der Bevölkerung berufliche Situation entscheidend verändert haben in etwa so dem ersten Jahr der Wiedervereinigung. Und das ist schon ein ziemlich radikaler Umbruch. Mit der Wiedervereinigung kam natürlich auch diese massive Arbeitslosigkeit. Und da muss man jetzt Folgendes wissen, dass die Arbeit und der Arbeitsplatz in der DDR für die Menschen einen anderen und zwar höheren Stellenwert hatte, als das in der, sagen wir mal, viel flexibleren freien Wirtschaftsgesellschaft ist heute.
Na, die Arbeit hatte einfach eine größere soziale Komponente auch noch in der DDR, Arbeit, oder?
Also es war nicht so ungewöhnlich, dass man in einem Betrieb Lehrling war, denn eine Fachausbildung machte, dass man vielleicht sogar vom Betrieb zum Studium delegiert wurde und dann als Ingenieur wieder anfing und da immer in den gleichen Betrieb über viele Jahre blieb, möglichst bis zur Rente. Und dann hat sich der Betrieb auch noch sozusagen um die Rentner gekümmert. Und es war viel einfach an den Betrieb angebunden, was heute freischwebend ist. Also die Kultureinrichtung, die Sport- und Freizeiteinrichtung, die sozialen Einrichtungen. Der Betrieb war sozusagen das halbe Leben. Und das ist jetzt noch wichtiger, der Betrieb war eben auch das sogenannte Kollektiv. Das muss man jetzt auch ein bisschen doppeldeutig immer betrachten. Klar war das vom Staat gewünscht und vom Staat oder von der Partei kontrolliert und instrumentalisiert. Aber das Kollektiv war ein bisschen auch so der Schutzraum gegen den Unbill der Mangelwirtschaft über den Betrieb. Und zwar dann besorgten sich viele Leute ganz legal erstmal. Viele Betriebe hatten auch ein Wohnungskontingent. Man bekam über den Betrieb eine Wohnung. Natürlich nur, wenn man irgendwas war, ein gewöhnlicher Arbeiter weniger. Man konnte sich so viel über den Betrieb organisieren, sagen wir mal. Das Wort organisieren hat schon so einen doppelten Klang in der DDR gehabt. Das war so am Rande der Legalität, dass man sich ein LKW für eine Fuhre Sand besorgte, organisiert, so sagt der Wiese. Es geht seinen sozialistischen Gang, wie das Wolf Biermann so schön gesungen hat. Das war allgemein üblich, aber das schuf natürlich auch eine Art Kollektivität. Die Leute mussten in dieser Mangelgesellschaft einfach zusammenhalten, um durchzukommen, um sich Sachen zu besorgen. Wenn einer umzog, half die ganze Brigade mit oder die Seminargruppe an der Universität und besorgte ein Auto und die Farbe zum Malern. Und das ist heute nicht mehr so. Und das ist in der Tat, kommt das auch in den Umfragen, was die Leute sozialen Zusammenhalt nennen, dass das in der DDR früher stärker war. Das stimmt schon, aber das hatte sehr reale ökonomische Ursachen, die begründet waren in der Mangelgesellschaft und in der Gesellschaft des Mangels, wo die Leute einfach ja aufeinander angewiesen waren. Ja. Und es spielt noch eine Sache eine Rolle, dass nämlich Karriere, was ja heute so wichtig ist, gar nicht so eine große Rolle spielte. Viele Leute wollten gar nicht.
Die konnte man ja aber eigentlich auch nicht machen.
Ja, da musste man in die Partei eintreten. Und in der Partei, da musste man abends zu den Versammlungen gehen. Und da wurde man dumm angelabert von irgendwelchen Parteiobern. Wenn man da nicht war, war man viel besser gestellt. Aber man machte keine Karriere in dem Sinne.
Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Aspekt des Zusammenhalts zu sprechen kommen, der mir auch ganz wichtig erscheint. Denn es gibt natürlich die Generation, die den Mauerfall und die Wiedervereinigung sehr bewusst eben miterlebt hat, deren Leben das sehr verändert hat. Und dann gibt es die Generation danach, für die das dann schon normal war, sozusagen im wiedervereinigten Deutschland aufzuwachsen. Und ich glaube, das ist tatsächlich für diese Generation nicht nur unproblematisch gewesen, auch das Sprechen darüber. Wie würden Sie das bewerten?
Ja, das könnte mehr sein. Das ist ganz interessant. Und diese Erfahrung habe ich ja eben gerade gemacht von denen, die 89 geboren wurden, dass die sich sehr viel mit ihren Großeltern unterhalten, dass die Eltern, also die sozusagen das mitten im Arbeitsleben getroffen hat, nicht so viel darüber reden, weil es ja oft auch mit Herabsetzungen und Demütigungen verbunden war. Aber die sozusagen ältere Generation, die da vielleicht schon Rentner waren oder kurz vor der Rente standen, das gelassener sehen, die erzählen sehr, sehr viel von der DDR. Das ist eine Erfahrung, die haben wir, wie gesagt, unter anderem bei dieser Ausstellung gemacht. Also es ist nicht dieses große Schweigen, was ja die Kriegsgeneration offenbar gemacht hat. Und sie haben ja sehr, sehr viele Möglichkeiten heute, sich über die Dinge zu informieren. Es gibt ja gerade so eine Flut von künstlerischen Erzeugnissen, Filmen vor allen Dingen, Fernsehdokumentationen, Büchern und anderes über diese Zeit. Also wer sich dafür interessiert. Und zur Not kommt er eben zu uns ins Museum.
Es wird immer wieder ja auf die nicht vorhandene innere Einheit rekurriert. Dabei hat Deutschland ja doch eine wirklich lange Geschichte eigentlich der nicht vorhandenen inneren Einheit. Jahrhunderte eigentlich. Ne? Also den viel gescholtenen Flickenteppich, den kann man ja auch durchaus mal positiv lesen, wenn wir jetzt sehr weit in die Geschichte zurückgehen. Sollten wir uns also vielleicht dann doch ein bisschen damit anfreunden, dass eine gewisse Diversität oder auch Differenz zwischen Ost und West vielleicht sogar ganz gut sein können?
Ja, die deutsche Tradition ist eigentlich kein staatlich, partikularistisch, regionalistisch, Und das ist auch gut so. Das macht ja den kulturellen Reichtum Deutschlands zum Teil auch aus, dass es nicht eine Zentrale gibt, wo alles stattfindet, sondern dass die Provinz sehr viel hat an Kultur, an Geschichte und so weiter. Das ist ja für Deutschland charakteristisch und das soll auch bleiben. Also innere Einheit heißt, dann soll ja nicht Gleichmacherei heißen. Auch das Verfassungsgebot, bei dem Verfassungsgebot der inneren Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, da geht's ja um die ökonomischen Sachen. Das wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis das hergestellt ist. Aber ich denke doch, dass da Deutschland insgesamt auf einem ganz guten Wege ist und da schon sehr viel an Gleichheit hergestellt hat und dass auch wirtschaftlich im Letzten auch das eine Erfolgsstory ist, der Aufbau der neuen Bundesländer bei allen Problemen, die wir hatten. Aber eine innere Einheit sozusagen im mentalen Sinne brauchen wir eigentlich nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Vielfalt und Selbstbewusstsein der Regionen und Föderalismus, das ist unsere deutsche Tradition. Und dabei soll es auch bleiben und dabei wird es auch bleiben.
Der Historiker Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des Berliner DDR-Museums, über die Ausstellung Umbruch Ost. Auf der Seite umbruchost.de können Sie sehen, wo sie gezeigt wird.